Don't Nuke the Climate, der Podcast, weil es nicht egal ist, wie wir der Klimakatastrophe entgegentreten und wann. Die Zukunft beginnt jetzt und sie ist erneuerbar, nicht radioaktiv.
Ich sage ganz herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe vom Podcast Don't Nuke the Climate. Mit mir Gabi Schweiger von den Freistifter Müttern gegen Atomgefahr und mit...
Mit Günter Herrmeier aus dem Wendland auch wieder dabei. Schönen guten Tag.
Der wird heute eine Tragende, eine Hauptrolle spielen, weil er berichtet über eine Vorbereitungskonferenz zur Klimakonferenz in Brasilien.
Ja, das geht ja immer darum, jedes Jahr im Juni die Konferenzen, die großen Klimakonferenzen vorzubereiten. Und die UNFCCC sitzt ja mit ihrem Hauptsitz in Bonn, teils in den alten Gebäuden der Bundesregierung, als sie noch in Bonn war. United Nations Convention on Climate Change. Und da gibt es die sogenannte SB-Konferenz, das sind die Subsidiary Body, also die Vorverhandlungen, die vorbereitende Struktur auf die großen Klimakonferenzen dann in den jeweiligen Ländern. Dieses Jahr in Belém in Brasilien im Amazonas-Delta-Gebiet. Und diese Konferenz geht halt immer über 2 Wochen, auch besucht von vielen, vielen internationalen, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen, Aktivistinnen und Politiker natürlich. Und das ist jetzt SB 62 gewesen in Bonn, oder was heißt gewesen? Die läuft diese Woche auch noch. Ich war jetzt letzte Woche für einige Tage da. Das Schöne ist, dass junge Klimaaktivistinnen im zweiten Jahr auch immer auf der Wiese zwischen der UN und dem Rhein ein Klimacamp veranstalten, was für viele der Beteiligten einmal immer eine schöne Auszeit oder eine abendliche Reflexionszeit und auch mit vielen eigenen Veranstaltungen und ja, Möglichkeiten, sich zu treffen und auszutauschen, ist was immer sehr, sehr erfrischend und auch wichtig ist für viele, vor allen Dingen junge Menschen, junge Aktivistinnen aus anderen Ländern.
Und das Zauberwort der Vernetzung wird dort wunderbar abgebildet.
Das ist ja auch immer wieder unser Bestreben, ob nun innerhalb oder außerhalb des COP-Geländes, ist das Vernetzungsthema eins der wichtigsten auf jeden Fall. Ja.
Ja, Günther, du hast ein Interview mitgebracht mit einer der Teilnehmenden. Sie wird sich selber ein kleines bisschen vorstellen, weil das Spannende daran ist ja, Deborah kommt eigentlich aus der Antikriegsbewegung, aus der Friedensbewegung. Und du hast vor Ort ein Interview gemacht. Ich darf gleich vorausschicken. Das ist natürlich eine externe Zuspielung, tontechnisch dort und da ein kleiner Windeinfall. Einmal kommt ganz wild die Feuerwehr daher oder die Polizei, ich weiß nicht, Blaulichteinsatz, aber wie ich finde, an der richtigen Stelle.
Also es geht in dem Zusammenhang um einen neuen Report zu Afrika, der heißt The Alarming Rise of False Solutions in Africa, The Nuclear Energy Misadventure. Und da haben einige von unseren Mitaktivistinnen dran mitgewirkt, unter anderem Makoma Lekalakala, mit der wir schon lange zusammenarbeiten und die wir auch immer wieder treffen auf den Klimagipfeln. Und Deborah war ja sehr viel involviert in die Schaffung dieses Projektes. Sie ist jetzt halt auch in Bonn gewesen und da habe ich sie kurz so befragt, wie sie dazu gekommen ist, wo sie herkommt, was ihre Organisation Tipping Point North-South ausmacht und so als Einstieg in diesen neuen Report, der unglaublich wichtig ist für die Situation in Afrika und über den wir dann ja auch noch weiter uns austauschen werden.
So, hopefully this works. We are sitting outside SB 62 in Bonn. I'm here with Deborah Burton from the NGO Tipping Point North South. Deborah, hello, nice to meet you.
Greetings, thank you.
Can you tell us a little bit about what you are doing? What is Tipping Point North South?
So Tipping Point North South, we're a London-based small NGO. We were founded by former trade justice, tax justice and climate justice campaigners. We'd worked in bigger NGOs and we came together to do two things, to form an organisation that could work with cinema documentary that was on social justice issues, as well as campaigning issues. So a little bit unusual. For the past 4 years, really since COVID actually, we decided as an organisation that we would direct our energies to this one issue, which was around military spending and military emissions. We'd worked on a couple of films that were, one was addressing the global Iraq war, the marches against the Iraq war, the global marches, a film called We Are Many. We've also worked on a cinema documentary that was to do with Palestine and the separation wall. And we were moving more and more in this militarism, anti-war work. And so for the past 4 or 5 years, our primary advocacy project has been something that we call Transform Defence for Sustainable Human Safety. And that's looking at military emissions and climate change, and it's looking at military spending and climate finance. And since Sharm el-Sheikh, we've been in these processes, COP bon, with kind of a joint primary focus. One is to bring the absence of military emissions reporting to the UN into these spaces, and increasingly to bring a wider audience, the wider environmental movement, the wider international development movement, into this story of military spending versus climate finance.
And military spending is also, and then we go into the connection with the nuclear issue, because we have all these nuclear weapons around the world, which are getting more and more dangerous, and the so-called civil use of nuclear is always very much connected to the military use of nuclear. And there's especially also here in the UN climate talks a big push from the nuclear lobby, from the nuclear industry, for in this case Africa as a solution to the climate crisis. And in this connection, you had made this, or you supported and made this report as organization Tipping Point North South, this new report, The Alarming Rise of Nuclear in Africa. How did it come to be?
So, I mean, you're absolutely right about this connection that goes from military spending, which includes the big nuclear weapon states spending on upgrading their military nuclear capacity, and of course the nuclear energy, the nuclear power plant push that's going on now around the world is primarily driven by those nuclear weapon states. So yes, there is absolutely a connection between being a nuclear weapons nation and being a nation that is promoting nuclear power. So we came to this report, which was published just ahead of Bonn, The Alarming Rise of the False Solution of Nuclear Energy Across the African Continent, through really through a couple of conversations with colleagues at Baku, the COP in Azerbaijan, a colleague from Uganda and a colleague from Burkina Faso, who separately just were pouring their hearts out about their respective countries' plans for nuclear power. And from there, we decided we would do a bit of an overview of what's going on the continent in terms of the development of nuclear energy. And it was absolutely shocking to discover there's more than a dozen countries right now at various stages of looking at development for nuclear power. And so we pulled a report together, which was then far more widely shared across the continent. And we came and launched this report with a series of recommendations. And it is primarily a collective advocacy call to action on raising awareness at every possible level, especially inside these Bonn climate conference, COP climate conference spaces, that there is enormous concern across a raft of different issues about the development of nuclear power in the face of reduced climate finance for renewables, the risk management of nuclear waste that accrues from the nuclear power plants. Are these countries capable? And then you get into the politics of why this is all happening and who are in these countries promoting these memorandums of understanding and who stands to gain and who stands to lose. And it's quite clear that the winners are absolutely those companies and countries that are selling what I would call the scam of nuclear power to developing countries across Africa.
Yeah, especially, and we are also busy with that as our campaign Don't Nuke the Climate. And Makoma Lekalakala, our colleague from South Africa, she wrote the foreword for this new report, which is great. Yes. And also our colleague from Russia, Vladimir Sliviat, he's talking about that. And we are, especially in Africa, in connection with Rosatom, they are trying to build this memorandums of understanding first and then trying to build nuclear power plants, which is happening in Egypt now. And it's also a situation where they act in a geopolitical strategy and to make other countries dependent on their energy, on their form of energy.
Yes, yes.
In Baku and also later here, now you came in contact with with our international campaign, and what do you think about it?
We sort of fell into this by accident. Safiatu, my friend and colleague in Burkina Faso, Michael Kikande in Uganda, we three were completely new to this topic. It was just a conversation in Baku, and we said we'd go away and find out more and draft something. When we shared that draft more widely, we were connected with MACOMA, and we were connected with IPPNW in Germany. It was like the doors were thrown open to us. Everybody was incredibly... it was just a wonderful collaborative experience where everybody inputted into this draft about the state of play for nuclear power plants across Africa. And well, I learned many, many things from the community. But one of the things that was sent to me was the Dope Nuke Africa press conference at Baku last year. And that, you know, when you're coming to something new, my issue has mainly been military emissions and military spending. So I was very new to this. It was absolutely crystal clear how incredibly well organized people that the movement is, that continent-wide African anti-nuclear movement, but also what enormous forces everyone is up against inside this climate conference world. Because I came to understand through the Don't Nuke, the climate Don't Nuke, the African network, the press conference at Baku, that the nuclear lobby is phenomenally strong inside the COP. And that is in no small part due to the fact that the UNFCCC, the whole body that is governing, you know, what we are to do on climate change, is endorsing nuclear power as a legitimate source for the energy mix. And the irony is that because funding for renewables is for the global south, and because climate finance is so mean, shamefully mean, the nuclear power industry has stepped into that vacuum. So what is an out-of-date, nobody wants dirty nuclear energy. Nobody wants it. People don't want it. But it's being sold as a false solution to the energy, certainly to the energy needs of developing countries, which is why I would actually categorize it as a scam. And so the more that the Don't Nuke, the Climate Coalition, the more we can grow the Don't Nuke Africa Coalition, the more of us that are sort of standing in the way of the power of the nuclear lobby and putting these arguments out there, the better it's absolutely needed.
So now it's getting a little bit loud here. Last question, Deborah. In connection with the Don't Nuke the Climate Network, what would be your suggestion? What can we do better to work against this extremely, also fast-growing nuclear lobby?
I wouldn't say... what we know is that civil society, what the network are up against, in very many ways, it's often about money. We know that civil society across the world, especially across the global south, we're functioning collectively on relatively zero. When you look at what we're up against with the nuclear lobby, I mean, the nuclear lobby can be throwing money absolutely everywhere. They're throwing it at creating youth networks. They're throwing it at creating, is it training? So what can be done? It's very difficult. I think maybe ever more refining of messages. I mean, if I think of myself coming new to this, you know, there was the one thing that jumped out at me was, and I come from the UK, a nuclear weapons state, and we have nuclear power. Is of course this correlation between nuclear weapon states and the promotion of nuclear power. And I think to make, you know, which you are doing anyway, this to ram home the fact that we are being sold an outdated, filthy, highly expensive, highly risky energy source by a handful of countries that are simply using it as a vested interest. It's a way to lock either their countries or their companies into both geopolitical influence across the world and money. The World Bank have just agreed that they're going to be sort of bankrolling these companies. The World Bank have just agreed to include nuclear power plant development, to fund nuclear power plant development across Africa. The nuclear lobby are going to be absolutely... they're going to be going home tonight and celebrating, drinking champagne. So I would say that the network have done an absolutely incredible job so far at pushing back, given that it is a David and Goliath scenario.
Yeah, and this is what we are doing here, international networking, and we will go on with that. Deborah Burton, thanks a lot for being here.
My pleasure.
And being part of this.
Thank you very much.
Soweit die Aktivistin Deborah. Und jetzt ist wieder Günther an der Reihe und wird uns den Bericht zu Nuclear in Afrika näher bringen.
Ja, kurz dazu ein Satz, bevor ich gerne einen Teil von dem Vorwort, was Makoma in diesem Bericht geschrieben hat, vorlesen würde, ist: Es ist bedauerlich, aber der Klimanotstand hat der Atomindustrie einen Rettungsanker zugeworfen. Das sozusagen kann man als große Überschrift nehmen und das ist ein wesentlicher Punkt, der uns große Sorgen bereitet, weil die Atomlobby es auf ziemlich gute und hochbezahlte Weise schafft, diesen Rettungsanker aufzunehmen. Und um mit Makomas Worten zu sprechen, was sie aus dem Vorwort genommen hat, ist: Die Forderung nach einem gerechten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bedeutet, dass dieser grün, nachhaltig und sozial integrativ sein muss. In diesem umfassenden Bericht wird dargelegt, warum die Atomlobby mit diesen Forderungen nicht vereinbar ist. Er zeigt, wie die Atomlobby die Notwendigkeit untergräbt und behindert, den Netto-Nullpunkt durch 100% saubere, nachhaltige und erneuerbare Energie zu erreichen. Das ist also ja der Ansatz, der für diesen Report benutzt und auch notwendig ist. Und wir würden dann gerne in dem Zusammenhang noch weitere Punkte aus diesem Report einfach vorlesen und auch die entsprechenden Forderungen, die dann dazu kommen, habe ich 2, 3 rausgenommen und die können wir mit Situationen in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland, vergleichen und damit halt durch diesen Podcast gehen.
Dass die Atomoption keine für Afrika verträgliche ist in der Energy Transition. Das hat ja auch Deborah vorhin so herzhaft gesagt. Es sei eine Ironie, dass die Förderung Erneuerbare, dass dort ausgerechnet die Atomindustrie in dieses Vakuum hineingrätscht. Das korrespondiert sehr mit dem Rettungsanker, mit dem symbolischen, der zugeworfen wird. Sie sagt, das ist so gemein, das ist so beschämend gemein, dass die Atomlobby das tut. Und das stimmt ja auch. Das würde ich auch unterstreichen. Das ist niederträchtig.
Ja, und das Ergebnis im Zusammenhang mit diesem Rettungsanker ist halt, dass die Energiedebatte in die falsche Richtung gelenkt wird und die Atomenergiepläne mit diplomatischen und geopolitischen Interessen verknüpft werden. Darüber hinaus erweckt die schiere Anzahl dieser Pläne auf dem gesamten Kontinent in der breiten Öffentlichkeit den falschen Eindruck, dass die Atomenergie eine vernünftige, rationale und umweltfreundliche Option ist. Das ist sie aber nicht. Stattdessen wird Afrika sowohl zu einem potenziellen Testfeld als auch insbesondere zu einem Schlachtfeld für widerstreitende geopolitische Einflüsse, die sich auch im Bereich der Ausfuhr von Nukleartechnologie abspielen. Oder besser gesagt, die Aussicht auf solche Exporte. Inmitten der umfangreichen, gut finanzierten globalen PR-Bemühungen der Atomenergielobby am deutlichsten zu sehen bei den Klimatreffen, wie bei den Vereinten Nationen COPs, müssen die Nationen, die derzeit Atomenergie in Erwägung ziehen, daran erinnert werden: Atomkraft ist eine falsche Lösung für den Klimanotstand, ist nicht die globale Norm, sondern eher die Ausnahme. Das muss man immer wieder betonen, weil sich, wie eben kurz beschrieben, immer weiter das Bild manifestiert, dass wir einen großen Boom erleben würden, dass Atomenergie einen großen Teil der Energieversorgung der Welt ausmacht, was faktisch nicht so ist. Es sind noch nicht mal mehr 10%. Und um weiterzugehen, es ist nicht ratsam, dass die afrikanischen Staaten kollektiv weitere Schulden in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar aufnehmen, um ungeeignete Pläne für die Stromerzeugung aus Atomenergie zu verwirklichen und gleichzeitig die ohnehin schon kostbaren und unzureichenden Klimafinanzierungsmittel für den Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel und Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu verdrängen. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, der die ganzen Finanzen in den Sumpf der Atomlobby versenkt, jetzt einfach von erneuerbaren und viel schneller zu verwirklichen Strukturen weggenommen wird oder vorenthalten wird. Und das sind alles Punkte, die halt auch weiter detailliert in diesem Report dargestellt werden, und der ist einfach auch in Afrika sehr gut von den Medien aufgenommen worden. Man kann nur hoffen, dass das ja zumindest ein wenig dabei hilft, diese Diskussion neu anzufachen und auf von unserer Seite auch solidere Füße zu stellen und dementsprechend die Personen, die in Afrika zu Entscheidungen stehen, damit zu erreichen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Report in diesem Zusammenhang.
Auf der neu generierten Webseite von Don't Nuke the Climate, einfach Don't Nuke the Climate eingeben. Dort ist dieser Bericht verlinkt, da könnt ihr dann auch noch nachlesen. Aber Günther, ich möchte dich nicht mehr unterbrechen. Geh weiter in deinen Ausführungen.
Ja, wir hatten ja letztens der letzte Podcast im Zusammenhang mit unserer Situation hier im Wendland und Atommüll. Und das ist auch ein Punkt, der in diesem Report aufgeführt wird, weil unter anderem auch Deutschland erwähnt wird mit der Situation, in der wir sind, mit der Schwierigkeit der Zwischen- und Endlagerung und so weiter. Und da wird halt jetzt in diesem Report auch der Vergleich gemacht mit den Öl- und Gasunternehmen in Ländern wie Nigeria zum Beispiel. Da ist gut dokumentiert und viele Aktivisten sind da sehr besorgt, dass die gleichen Albträume beim Betrieb von Atomkraftwerken und bei der Entsorgung von Atommüll wiederkehren könnte. Ich meine, wenn man sich im Niger-Delta anguckt, die ganzen Oil Spills, die da stattfinden und alles, was im Wesentlichen der Konzern Shell da verunstaltet hat, von Menschenrechtsproblemen fangen wir jetzt hier nicht an zu reden, aber das sind natürlich alles Themen, die aufkommen würden. Und selbst die Struktur in sogenannten entwickelten Ländern wie Deutschland nicht ausreichend funktioniert, um den Atommüll zu ver- und zu entsorgen. Wie soll das dann in Ländern wie Afrika aussehen, ne? Und wie soll das mit einer Geschwindigkeit funktionieren, die uns hilft, die Klimakrise zu bewältigen? Das ist einfach, man kann das getrost als unmöglich bezeichnen. Und es gibt ja da viele, ja, innerhalb der Atomlobby war ja zum Beispiel Bill Gates jemand davor, der uns versucht hat zu erzählen, dass wir sehr, sehr viel Geld in sogenannte neue Konzepte, wunderbare Technologien wie SMRs und so weiter investieren müssen. Und das ist halt auch ein Teil, der in dem Report aufgegriffen wird, weil es ist auch sowas, was halt total gehypt wird und wo natürlich auch PolitikerInnen, Energieministerinnen und so weiter gerne drauf aufspringen, weil es halt als Lösung präsentiert wird. Und das ist halt auch ein Teil dieses Reports, wo halt auch dann zum Beispiel der World Nuclear Industry Status Report sich auf den bezogen wird, um mal die Kluft zwischen dem Hype und der kleinen modularen Reaktoren und der Realität darzustellen, die halt absolut wichtig ist, wie weit das alles auseinander ist und wie lange sowas dauern wird zu entwickeln. Das sind alles keine Lösungen, die man im Zusammenhang mit der Klimakrise halt eben als Lösung präsentieren könnte. Und was halt Bill Gates da gesagt hat mit seinen Wundertechnologien und dem ganzen Geld, was da investiert werden müsste, da hat halt, und das wird auch in diesem Report mit aufgenommen, das Buch von Professor Jacobson, das heißt No Miracles Needed, der halt sehr, sehr detailliert und sehr gut das auseinandernimmt, dass wir das auf viel einfachere, viel bessere, viel schnellere Möglichkeiten mit erneuerbaren Energien hinbekommen, gerade in Ländern wie Afrika, wo es gibt kein Stromnetz. Also wie will man ein Großkraftwerk installieren mit einer Geschwindigkeit, die uns bei der Lösung der Klimakrise helfen soll, ohne große Netzstrukturen zu
genau,
haben,
weil Atomkraft
die man ja bräuchte.
Ist ja eine zentralistische Energiequelle, die dann vollkommen abhängig ist davon, dass die Distribution auch reibungslos und großflächig funktioniert. Und du sagst das ganz genau, für Afrika wären ja dezentrale Lösungen wirklich einfach zu bewerkstelligen.
Viel einfacher auf jeden Fall, ja. Und das ist halt auch was, was unsere Mitstreiterinnen in dem Zusammenhang wollen, weil es ist ja auch eine Sache, wie wenn man über Entwicklung redet, wenn dann die Großkraftwerke von Rosatom gebaut würden, die ja das sogenannte Rundrum-Sorglos-Paket anbieten. Wir bauen euch das Kraftwerk, wir liefern euch die Brennelemente, wir nehmen Atommüll zurück, ihr braucht nur den Strompreis zu bezahlen sozusagen. Wo ist dann die Entwicklung in dem Land selber, wenn das Geld alles in Konzerne geht, die aus dem Ausland kommen? Und das sind halt auch Dinge, die in dem Zusammenhang wichtig sind, wie man, also die ganze Entwicklungssituation in Afrika ist einfach lokal und mit kleineren Einheiten viel, viel besser zu bewerkstelligen. Was ich auch gerne in dem Zusammenhang noch erwähnen würde, ist, also die viel schnellere Möglichkeit, da betrifft es jetzt schon vorhandene Kohlekraftwerke, die es ja in Afrika, in Südafrika gibt. Es gibt von Claudia Kempfert war daran beteiligt, unter Switch Coal kann man das finden, switchcoal.org im Internet, wo halt dargelegt wird, wie schnell man Kohlekraftwerke mit erneuerbaren Energien austauschen kann und einfach immer wieder im Zusammenhang mit der Zeit, die man dafür braucht, die mit Atomenergie niemals zu erreichen ist. Jetzt würde ich gerne zu einigen Forderungen kommen, die in dem Report sind. Und da ist eine davon, dass die Staaten, die Zivilgesellschaft, die betroffenen internationalen Organisationen und die zwischenstaatlichen Gremien eine grundlegende und unabhängige Neubewertung der Rolle der Atomenergie bei der Abwendung der Klimakrise vornehmen sollten. Und dabei sollte Folgendes berücksichtigt werden: dass einmal die Unvereinbarkeit von Atomkraftwerken mit erneuerbaren Energiequellen, also das Rauf- und Runterfahren, was mit Atomkraftwerken einfach so nicht funktioniert, im Zusammenhang mit der erhöhten Dynamik, dann die in dem Netz wäre. Das erhöhte Risiko von Atomunfällen aufgrund der Auswirkungen der globalen Erwärmung ist ein ganz wesentlicher Punkt, vor allen Dingen in südlichen Ländern, auch in Afrika, wo halt Trockenheit ein großer Punkt ist. Und unter anderem auch das erhöhte Risiko der Weiterverbreitung von Atomwaffen und die dokumentierten Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen der ganzen nuklearen Kette. Das ist die Forderung, dass das neu und international bewertet werden sollte. Und daher würde natürlich die Internationale Atomenergieagentur in Wien eine Rolle spielen, unter anderem. Und die sollte, das ist halt auch eine Forderung, die zahlreichen von der Zivilgesellschaft geäußerten Bedenken respektieren und ein Moratorium, einen vorübergehenden Stopp für alle aktuellen Pläne zur Entwicklung von Kernkraftwerken auf dem gesamten Kontinent einführen, damit eine umfassende Debatte und Konsultation stattfinden kann. Das ist natürlich nichts, was die IAEA gerne tun würde als Lobbyorganisation für die sogenannte zivile Nutzung der Atomenergie. Und das haben wir jetzt auch wieder dann innerhalb der UN, da gibt es sogenannte Side-Events, die veranstaltet werden, teilweise von Zivilgesellschaft, teilweise von der IAEA selbst. Und da hat es auch am letzten Mittwoch ein solches Side-Event gegeben am Nachmittag. Und da ist es immer wieder spannend, wenn man sich alleine das Wording, also die Ausdrucksweise, die sie mittlerweile benutzen, anguckt, wo sie sich einfach versuchen, auf eine Art und Weise zu positionieren, die eigentlich mehr von unserer Seite kommt. Was Gerechtigkeit und ja, diese ganzen Dinge in dem Zusammenhang angeht. Und da ist dieses Side-Event zum Beispiel übertitelt mit Towards a Just Transition. Also eine gleichberechtigte Veränderung. Untertitel Financing Pathways From Coal to Sustainable Energy. Also die benutzen mittlerweile, das ist schon länger, also dieses Just Transition haben sie jetzt zum ersten Mal benutzt in einem Side-Event-Veröffentlichung, aber Sustainable Energy, das benutzen sie schon sehr lange. Sie behaupten also von sich selber, dass sie eine nachhaltige Energieform wäre. Und in diesem Event ging es halt vornehmlich um die Finanzierung, weil das ist ja ihr größtes Problem, wo man wieder beim Rettungsanker ist, den wir vorhin schon mal hatten. Sie wissen halt selber, dass sie im Prinzip bankrott sind und brauchen halt öffentliche Gelder. Und das ist halt Teil dieses Titels. The event will explore innovative financing pathways for a just transition from fossil fuels to sustainable energy sources in Africa and other emerging regions. Speakers will discuss national best practices for unlocking clean energy, including nuclear energy, to meet urgent development imperatives. Also die erkennen an, dass es eine Dringlichkeit gibt, aber wie wir vorhin schon gesehen haben und was auch Teil der Veröffentlichung ja in diesem Report ist, dass einfach diese Urgency, diese Dringlichkeit niemals mit Atomenergie wird zu bewältigen sein. Und da gibt es dann einer der Sprecher zum Beispiel von der IAEA, Mr. Henry Payer, der halt direkt von der IAEA als Sprecher da auf dem Podium sitzt. Und dann gibt es halt andere Partnerorganisationen, die sich ja versuchen, daran zu beteiligen. Unter anderem war diesmal das sogenannte Anthropozän-Institut dabei und die United Nations Economic Commission for Africa, das ist auch innerhalb der UN-Struktur. Und es ging halt, wie gesagt, im Wesentlichen um die Finanzierung. Und das ist immer sehr spannend, weil wir hatten das ja auch schon mal in einem unserer Podcasts, die Situation mit der Taxonomie in Europa und die Einstufung von Atomenergie als grüne, als nachhaltige Energie, um halt Finanzierungsstrukturen zu schaffen, die privaten Investoren Anreize oder eine Richtung vorgibt, wo man sein Geld investiert. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, den die Atomindustrie durchsetzen möchte. Unter anderem, dass die Weltbank einsteigt in die Finanzierung und so weiter, was ja schon in die Richtung geht, leider. Und das war halt ein wesentlicher Punkt dieses Side-Events. Und wenn man dann in diesem Side-Event sich die Äußerungen anhört, also von eigentlich hochkarätigen Leuten der Internationalen Atomenergieagentur oder von einem Mitarbeiter des Anthropozän-Instituts, dann kann man sich manchmal jedenfalls nur die Haare raufen, was da an Sätzen rausgehauen wird, was da veröffentlicht wird. Da ging es zum Beispiel um Atommüll, wo die dann immer wieder sagen, das hat Herr Grossi ja auch schon, Chef der Internationalen Atomenergieagentur, immer wieder geäußert, dass Atommüll überhaupt kein Problem wäre. Also die versuchen das teilweise als Ressource darzustellen. Und der Herr vom Anthropozän-Institut sagte dann auch, dass es ja schließlich die Wiederaufbereitung gäbe. Also die versuchen halt immer wieder einen sogenannten Nuclear Fuel Cycle darzustellen, als würde es einen Kreis geben, der sich in sich dreht und immer wieder neue Energie hervorbringt sozusagen. Aber das sind einfach halbgare Aussagen, teilweise Lügen, die da verbreitet werden. Wenn man sich die Wiederaufbereitung, die sogenannte in La Hague und Sellafield anguckt, und dann muss man sich noch von einem Henri Payer der IAEA anhören, dass es ja schließlich auch die Transmutation gäbe. Ja, dass man damit ja den Atommüll wieder sozusagen halt eben transmutieren kann und auch wiederverwenden kann. Ja, was ja so ungefähr 4 bis 6%, glaube ich, funktioniert. Dadurch hat man dann andere Arten von Atommüll und den anderen Atommüll hat man trotzdem. Aber diese Dinge, die stellen diese Leute halt nicht so gerne dar. Ja, und wenn man sie dann im Nachhinein, es gab schon die Möglichkeit, in diesem Event Fragen zu stellen. Da hat vor allen Dingen halt Deborah im Zusammenhang mit dem neuen Report in Afrika das vorgestellt und auch sich hinterher noch mit dem Mr. Charles Murray von der Economic Commission of Africa darüber unterhalten, der halt auch ja, ein Stück weit die Probleme sieht und so weiter. Und da ist sehr viel hin und her im Gange. Und ich glaube auch bei den Entscheidungsträgerinnen in Afrika ein ganz großer Haufen Unsicherheit, wie damit umzugehen ist, weil sie einfach keine wirklichen ausreichenden Informationen darüber haben. Und das versuchen wir ja mit dieser Don't Nuke the Climate Kampagne und mit unseren internationalen Kontakten und deshalb auch gut mit diesem Report so ein Stück weit halt eben zu unterstützen, dass es diese Informationen mehr gibt.
Danke, Günther, jetzt mal für diese Ausführungen bis hierher. Ich möchte jetzt noch ganz gern auf dieses Buch, das du erwähnt hast, zurückkommen. No Miracles Needed von Mark Jacobson, der ist Professor an der Stanford University derzeit, glaube ich. Kommt eigentlich aus dem Umweltingenieurwesen, Atmosphärenwissenschaften und hat sich eben unheimlich viel mit Luftverschmutzung, mit dem Klima beschäftigt. Und dieses Buch ist wirklich eine Bereicherung. No Miracles Needed gibt es derzeit nur auf Englisch, aber es ist überall erhältlich, wo man gute Bücher kriegt. Und es ist sicher eine unheimlich gute Bestärkung für alle, die sich womöglich verunsichern lassen von der IAEA-Ansage, von der Atomlobby-Ansage, es gäbe auch nukleare nachhaltige Lösungen. Also der widerspricht da ganz vehement. Es gibt auch auf YouTube einige Beiträge von ihm, die sehr mitreißend und sehr ausführlich sind. Also Mark Seth Jacobson, und dann findet ihr alles, falls euch irgendetwas interessiert. Aber noch auf eine Person möchte ich dich noch ansprechen, Günther. Du hast schon von Makoma Lakalakala gesprochen. Das ist eine afrikanische Anti-Atom-Aktivistin. Und was für eine, mit welcher Reputation, mit welcher Geschichte. Dazu wird Günther, wenn ich dich bitten darf, auch noch ein paar Worte verlieren, weil das ist wert, dass man Makoma mal ein bisschen mehr vorstellt.
Ja, das ist auf jeden Fall wert. Es ist eine unglaublich kraftvolle Kämpferin aus Johannesburg mit ihrer Organisation Earthlife South Africa, auch Teil unserer internationalen Kampagne und seit Jahren treffen wir uns auf den Klimagipfeln und hatten Veranstaltungen mit Makoma in Deutschland, in Lingen zum Beispiel im Zusammenhang mit der Brennelementeproduktion. Und es ist uns halt, wie gesagt, einfach immer sehr wichtig, internationale Personen mit einzubeziehen, weil, wie wir auch eben schon gehört haben, von dem IAA-Event, die halt immer gerne nur einen Teil der ganzen Problematik erzählen, ist es halt einfach immer wichtig, von gerade von Leuten wie Makoma aus den Ländern zu hören, wie da umgegangen wird mit dem Kuburg-Reaktor zum Beispiel. Da gibt es halt auch einen guten Bericht auf unserer Webseite über die Laufzeitverlängerung von Kuburg, wie gefährlich diese Anlage ist. Und da ist Makoma seit Jahren dran und die haben halt auch vor einigen Jahren, dafür ist sie auch mit dem Goldman-Preis ausgezeichnet worden, verhindert, dass unter der Regierung, der südafrikanischen Regierung zu der Zeit neue Atomkraftwerke gebaut wurden. Und die ist halt unglaublich aktiv, halt auch im Lokalen, setzt sich für lokale Strukturen und Verbesserungen ein. Ist einfach eine Herzenskämpferin.
Eine absolute.
Makomane Kalakala, könnt ihr auf der Don't Nuke the Climate-Webseite unter About Us ist halt auch Earth Life South Africa aufgeführt mit allen unterschiedlichen Details von deren Seite. Sehr gut, mal da reinzuschauen, auf jeden Fall, ja. Aber um zurückzukommen auf die noch Forderungen, vielleicht noch aus dem Report.
Ja, gern.
Ähm,
Vollständige
ja, wie
das.
gesagt, Makoma könnt ihr gerne auf der Webseite nachschlagen. Aber was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, der halt auch intensiv hervorgebracht wird in diesem Report, ist halt die Ablehnung von Atomkraftwerken aufgrund ihrer katastrophalen Anfälligkeit in Konfliktszenarien wie dem Russland-Ukraine-Krieg, bei dem ein Atomkraftwerk ja innerhalb eines Krisengebiets liegt und zum strategischen Angriffsziel wird. Und das ist natürlich, ich meine, wir sind im Moment in der Situation im Iran und es ist nicht nur so, dass die Situation ja aufgrund der Klimakrise, steigende Meeresspiegel und Trockenheit und so weiter ein größeres, aber es wird natürlich auch, es gibt ja die potenzielle Möglichkeit, dass es auch intensivere, regionalere Auseinandersetzungen gibt. Und es gibt ja da schon einen guten Report eigentlich von einigen Jahren, der genau dargestellt hat, innerhalb dieses Gebietes Israel, Iran, Ägypten, was passieren könnte, wenn solche Angriffe stattfinden oder da in der Gegend Auseinandersetzungen stattfinden. Jetzt sind wir in dieser Situation mal wieder. Und da gibt es halt, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, die Situation, dass die USA jetzt eingegriffen haben.
Genau,
Und
es ist ja in dem Sinn gar keine lokale Auseinandersetzung mehr, sondern ich habe da vom Falter eine Zustellung. Stell dir vor, es ist Weltkrieg und keiner bemerkt es. Weil so weit sind wir ja eigentlich. Ja? Diesen Artikel aus dem Falter, den ich hier erwähne, und er ist von Martin Staudinger, und nur ganz kurze Zitate daraus. Wenn Weltkrieg ist, kann es sein, dass wir es gar nicht realisieren, obwohl wir bereits mittendrin sind. Der israelische Historiker Yuval Harari meint, ja, beides, sowohl der Weltkrieg als auch unsere Unwissenheit darüber. Verlinkt wird dort auf einen Bericht von Harari, den er bereits vor 3 Jahren geschrieben hat. Sämtliche dieser Bedingungen wurden nach und nach erfüllt, also diese Weltkriegsentwicklung, und zwar genau genommen seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 22. Februar 2022, so argumentiert Harari. Und beendet wird das mit zwei, drei ernüchternden Sätzen. Im Mai 1941 wäre es den wenigsten Menschen bewusst gewesen, was global gerade vor sich geht, so Harari. Sie hätten wahrgenommen, dass es kriegerische Auseinandersetzungen in Europa und in Asien gibt, aber Weltkrieg, das sei ihnen erst rückblickend klar geworden. Und 83 Jahre danach geht es uns möglicherweise nicht anders. Das finde ich ergreifend. Artikel im Falter, sehr empfehlenswert.
ja, es ist ja mittlerweile eine internationale kriegerische Auseinandersetzung, die natürlich intensiv eskalieren kann. Und da ist ja das, was jetzt passiert ist, also mit den Angriffen auf die Anreicherungsanlagen in Natanz zum Beispiel oder in Fordo, wo halt diese 60% angereicherten Uran, wo das angereichert wurde, oder in Esfahan, das sind halt auch chemische Laboratorien. Und in Esfahan ist wohl auch die Brennelemente Herstellung. Und das sind ja alles Dinge, wo noch kein, wo jetzt ja auch die IAEA sagt, ja, es hat keine großen Emissionen gegeben, keine Radioaktivität ist ausgetreten bisher. Da ist ja kein, da steht ja kein Atomkraftwerk, was in dem Sinne jetzt ein Riesenproblem wäre, wenn es natürlich intensiv bombardiert würde. Und da gibt es halt einige Punkte, die ich mal rausgeschrieben habe, die Herr Grossi auf der IAEA-Webseite am 20. jetzt veröffentlicht hat. Und das ist alles keine gute und sehr besorgniserregende Entwicklung. Und es gibt ja das Kraftwerk Bushehr im Iran, was ein funktionierendes Atomkraftwerk ist. Und da hat halt Herr Grossi einige Sätze zu veröffentlicht, würde ich gerne mal kurz vorlesen. Lassen Sie mich nun auf das Kernkraftwerk Bushehr eingehen. Dies ist der Nuklearstandort in Iran, bei dem die Folgen eines Angriffs am schwerwiegendsten sein könnten. Es ist ein in Betrieb befindliches Kernkraftwerk und beherbergt als solches Tausende von Kilogramm Kernmaterial. Die Länder der Region haben sich in den letzten Stunden direkt an mich gewandt, um ihre Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Und ich möchte hier ganz klar und deutlich sagen, im Falle eines Angriffs auf das Kernkraftwerk Bushehr könnte ein Volltreffer zu einer sehr hohen Freisetzung von Radioaktivität in die Umwelt führen. Ebenso könnte ein Anschlag, der die beiden einzigen Stromleitungen des Kraftwerks lahmlegt, den Reaktorkern zum Schmelzen bringen, was zu einer hohen Freisetzung von Radioaktivität in die Umwelt führen könnte. Also das sind halt auch Dinge, die man gar nicht oft genug erwähnen kann, dass halt ja nicht unbedingt das Containment eines Atomkraftwerks zerstört werden muss, um Radioaktivität freizusetzen, sondern dass halt auch eine nachhaltige Zerstörung der Zuleitungen das hervorbringen kann, wenn dadurch eine Kernschmelze erreicht wird. Ne? Und es ist dann natürlich irgendwie aberwitzig von Herrn Grossi zu hören, dass die IAEA, wie in der Resolution ihrer Generalkonferenz dargelegt, immer wieder betont, dass bewaffnete Angriffe auf kerntechnische Anlagen niemals stattfinden sollten. Was macht denn Herr Grossi, wenn niemand auf ihn hört? Zum zweiten Mal innerhalb von 3 Jahren erleben wir einen dramatischen Konflikt zwischen zwei UN- und IAEA-Mitgliedstaaten, in dem kerntechnische Anlagen unter Beschuss geraten und die nukleare Sicherheit gefährdet ist. Zum zweiten Mal innerhalb von 3 Jahren. Na, es hat ja auch die Äußerungen gegeben, dass ein Nuklearunfall in der Erwartung so einmal in 100.000 Jahren geschätzt passieren würde. Das hatten wir in einem Jahrhundert zweimal in Tschernobyl, in Tschernobyl und in Fukushima war ja nicht im gleichen Jahrhundert, aber innerhalb dieses Zeitraums. Also die Einschätzungen, die sind sehr weit entfernt von der Realität. Dann gibt es, das fand ich auch noch einen sehr spannenden Satz in seiner Presseerklärung hier, dass angeblich, also gestern erklärte ein israelischer Militärbeamter gegenüber den Medien fälschlicherweise, dass das Kernkraftwerk Bushehr angegriffen worden sei. Wenn jetzt sowas medial rausgehauen wird und darauf gibt es eine Reaktion, obwohl das gar nicht passiert ist, das sind ja auch noch Dinge, die in einer medial schneller werdenden Welt passieren können. Also wir haben immer mehr Unsicherheitsfaktoren, die eigentlich in der Schlussfolgerung uns nur dahin bringen können, dass wir keine Atomkraftwerke und keine Atombomben weltweit wollen. Das muss das Ziel sein. Alles andere an Reglementarien, die versuchen, das irgendwie hinzubekommen, dass man damit einigermaßen vernünftig umgeht, wird auf Dauer nicht funktionieren. Ja, und da ist es, passt vielleicht noch ein, zwei Sätze von Herrn Grossi dazu, der die fortgesetzte friedliche Nutzung der Nukleartechnologie in Einklang mit dem Mandat der Organisation gewährleisten möchte. Also da sind wir ja aus unserem Blickwinkel, ja, kommen halt aus der völlig anderen Seite. Also für mich und Leute wie Deborah, die ja auch aus der ganzen Friedensgeschichte kommt, wie du schon erwähnt hast, auch, es gibt keine zivile Nutzung der Atomenergie. Faktisch gibt es die nicht.
Und
Und
wir werden immer als die Träumer bezeichnet.
werden wir immer als die Träume
Wir
bezeichnet.
sind die Fantasten und wir sind dann die Realisten. Ah.
Was vielleicht noch einer der letzten Sätze von Herrn Grossi, eine diplomatische Lösung ist in Reichweite, wenn der notwendige politische Wille vorhanden ist.
Aber mit dieser ungesteuerten Lenkwaffe in den Vereinigten Staaten könnte die Bedingung nicht erfüllt sein. Könnte es sein, dass das ein bisschen kompliziert wird.
Wir haben unseren sehr erfolgreichen Angriff auf drei Atomanlagen im Iran, darunter Fordow, Natanz und Isfahan, abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch an unsere großartigen amerikanischen Krieger. Das kommt nicht von Herrn Grossi, sondern von Herrn Trump. Ja, es ist in der Gesamtentwicklung.
Für heute bedanken wir uns sehr herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast ist wie immer auch im Internet nachzuhören auf unserer Homepage hier im Freien Radio Freistadt im Archiv oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Horch doch einfach rein unter mga.frf@gmail.com könnt ihr uns Rückmeldungen geben, Anregungen geben, Kritik. Wir freuen uns über alles, über jede Interaktivität. Ich verabschiede mich, Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und mit mir im virtuellen Studio einmal mehr.
Ja, Günter Herrmaier, im Wesentlichen beschäftigt mit der Don Yüksel Climate Kampagne. Vielen Dank.
Danke. Ciao. Für dich.